Fällt es dir in letzter Zeit vielleicht auch schwerer, dich zu konzentrieren?
Mhm.
Dass du so nach 1-2 Stunden intensiver Arbeit merkst, puh, der Kopf ist einfach müde.
Total.
Und du fragst dich vielleicht manchmal so ganz leise, war das früher wirklich einfacher oder werde ich einfach nur älter?
Ja, die Frage kennen wohl viele.
Wenn du bei diesen Fragen innerlich nickst, du bist absolut nicht allein. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das, glaube ich, sehr viele von uns ab 40 betrifft. Diese schleichende Veränderung unserer geistigen Leistungsfähigkeit.
Aber, und das ist wichtig, wir wollen hier nicht nur Probleme wälzen.
Ganz im Gegenteil. Wir wollen uns vor allem die Hebel anschauen, die wir selbst in der Hand haben.
Dafür haben wir uns die wirklich beeindruckende Arbeit von Jens Bünger angesehen. Er ist der Gründer des Münchner Startups 45 Brain.
Und er hat aus einer sehr persönlichen Motivation heraus unzählige wissenschaftliche Studien zur Gehirngesundheit durchforstet.
Genau. Und die Essenz daraus zusammengetragen. Es ist also weniger eine einzelne neue Studie, sondern sozusagen die Synthese des aktuellen Wissensstands.
Richtig. Unsere Mission heute ist also, basierend auf Büngers Recherche zu verstehen, warum unser Gehirn altert, welche Rolle unsere Gewohnheiten spielen und das ist das Wichtigste, wo die größten Stellschrauben für unsere geistige Fitness liegen.
Okay, dann lass uns das mal auspacken.
Also, Jens Büngers Nachforschungen beginnen mit einer Erkenntnis, die erstmal ein bisschen beunruhigend ist.
Mhm.
Die wirklich entscheidenden Veränderungen im Gehirn, die starten lange, bevor wir Symptome wie Vergesslichkeit überhaupt ernsthaft bemerken. Er sagt, diese kritische Phase beginnt oft schon Mitte 40.
Und das ist der entscheidende Punkt. Warum? Weil das genau die Lebensphase ist, in der viele beruflich auf dem Höhepunkt sind. Man ist maximal gefordert, aber gleichzeitig spürt der Körper vielleicht zum ersten Mal die Effekte von jahrelangem Stress, vielleicht nicht immer optimalem Schlaf.
Okay, das ist also keine Einbildung?
Nein. Bünger betont, das ist reine Biologie. Es ist ein Zeitfenster, in dem die Weichen gestellt werden. Entweder in Richtung leistungsfähig bleiben oder langsam in Richtung, naja, neurodegenerativer Prozesse.
Weichenstellen klingt so endgültig. Wie groß ist denn der Hebel wirklich, den wir da haben?
Gigantisch. Und das führt uns zur wohl wichtigsten und, ehrlich gesagt, schockierendsten Zahl, die Bünger aus seiner Recherche destilliert hat.
Okay, ich bin gespannt.
Nur etwa 1-5% aller Alzheimer- und Parkinson-Fälle sind rein genetisch bedingt.
Wow, okay, Moment mal. Das muss ich kurz sacken lassen.
Ja, das ist krass, oder?
1-5%. Das stellt ja alles auf den Kopf, was man so denkt. Ich dachte immer, bei solchen Erkrankungen sind die Gene quasi Schicksal.
Eben nicht.
Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die restlichen 95% von Faktoren abhängen, die wir beeinflussen können.
Genau das ist seine zentrale Botschaft. Es ist keine Bürde, sondern eine gewaltige Chance.
Okay.
Und Bünger hat sich dann die Mühe gemacht, diese 95% aufzuschlüsseln. Er hat die verschiedenen Lebensstilfaktoren analysiert und ihnen, basierend auf der Studienlage, prozentuale Anteile zugeordnet.
Eine Art Prioritätenliste für unsere Gehirngesundheit.
Genau so kann man es nennen.
Okay, eine Prioritätenliste klingt super. Was steht denn ganz oben? Womit fangen wir an?
Ganz an der Spitze, mit zusammen etwa 35%, steht eine Kombination aus zwei Dingen. Bewegung und Schlaf.
Das Fundament.
Das absolute Fundament, genau. Bevor man über irgendwelche Superfoods oder Gehirnjogging nachdenkt, müssen diese beiden Bereiche stimmen.
Bleiben wir kurz beim Schlaf. Bünger sagt ja sicher mehr dazu als nur Schlaf gut.
Absolut.
Welche Art von Schlaf meint er? Und gibt es laut seiner Recherche einfache Hebel, um die Qualität zu verbessern?
Ja, es geht ihm vor allem um den Tiefschlaf. Das ist die Phase, in der das sogenannte glymphatische System aktiv wird.
Die nächtliche Müllabfuhr des Gehirns.
Perfekte Analogie. Stoffwechselabfälle, wie zum Beispiel diese berüchtigten Amyloid-Plaques, die mit Alzheimer in Verbindung gebracht werden, werden daraus gespült.
Guter, tiefer Schlaf ist also aktive Prävention.
Auf zellulärer Ebene ja. Und seine Recherche zeigt, dass schon kleine Dinge wie eine feste Schlafenszeit, ein kühles, dunkles Zimmer und der Verzicht auf Bildschirme eine Stunde vorher die Tiefschlafphasen messbar verlängern können.
Das leuchtet ein. Und die Bewegung. Reicht da der Spaziergang mit dem Hund oder muss es gleich der Marathon sein?
Weder noch. Die von ihm zusammengetragenen Studien deuten darauf hin, dass die Regelmäßigkeit viel wichtiger ist als die Intensität.
Okay.
Regelmäßige moderate Bewegung, also flottes Gehen, Radfahren, sowas, fördert die Durchblutung im Gehirn und stimuliert die Ausschüttung von BDNF.
Brain-derived neurotrophic factor.
Genau. Kann man sich vorstellen wie eine Art Dünger für Nervenzellen. Er fördert die Entstehung neuer Neuronen und die Verbindung zwischen ihnen. Das ist quasi das exakte Gegenteil von Hirnalterung.
Okay, Schlaf und Bewegung sind also mit 35% die Basis. Was kommt als nächstes auf der Liste?
Gleich danach, mit rund 30%, kommt die Ernährung.
Der Treibstoff.
Richtig. Unser Gehirn ist ein absoluter Energiefresser. Nur 2% vom Körpergewicht, aber 20% des täglichen Energieverbrauchs.
Wahnsinn.
Und was wir essen, hat laut Bünger einen direkten und sofort spürbaren Einfluss auf Konzentration, Stimmung und die geistige Ausdauer.
Das sind zusammen ja schon 65%. Was mich jetzt aber wirklich interessiert, was sind die anderen Faktoren, die, an die man vielleicht nicht sofort denkt?
Und da wird's spannend. An dritter Stelle, mit immerhin 20%, steht die Stressbalance.
Das Schutzschild.
So nennt Bünger es ja. Das Schutzschild für ein belastbares Gehirn. Hier geht es nicht darum, Stress komplett zu vermeiden. Das ist ja unrealistisch.
Klar.
Es geht um den Umgang damit. Chronischer Stress führt zu einem konstant hohen Cortisolspiegel. Und seine Recherche zeigt, dass dieses Hormon Nervenzellen im Hippocampus, unserem Lernzentrum, regelrecht schädigen kann.
Das heißt, der Gegenspieler zu Cortisol ist dann quasi die bewusste Erholung?
Genau. Es geht um gezielte Pausen, um das Nervensystem wieder zu stabilisieren.
Also sowas wie Meditation oder Atemübungen?
Das können 5 Minuten Atemübungen sein. Ein kurzer Spaziergang ohne Handy, Meditation, was auch immer für einen persönlich funktioniert. Der springende Punkt ist, diesen Autopiloten des Dauerstresses bewusst zu unterbrechen.
Verstehe.
Was bei seiner Analyse hier auffällt, ist, wie diese Faktoren ineinander greifen.
Das ist kein Zufall, oder?
Nein, überhaupt nicht. Schlechter Schlaf erhöht das Stresshormon Cortisol, was wiederum Heißhunger auf ungesunde Lebensmittel auslöst. Es ist also weniger eine Checkliste, es ist eher ein Dominoeffekt.
Ein Teufelskreis. Aber einen Faktor haben wir noch. Was sind die letzten 15%?
Das ist der Punkt, der mich bei seiner Aufschlüsselung am meisten überrascht hat. Soziale Kontakte.
Echt?
Ja. Das fühlt sich erstmal viel weicher an als Ernährung oder Bewegung, aber Bünger widmet dem 15%. Er nennt es die Nahrung für Herz und Hirn.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie helfen Gespräche mit Freunden meinem Gehirn konkret?
Ein echtes, tiefgehendes Gespräch ist für unser Gehirn Hochleistungssport.
Okay.
Du musst zuhören, nonverbale Signale deuten, eigene Gedanken formulieren, Empathie zeigen, Erinnerungen abrufen. All das aktiviert komplexe neuronale Netzwerke in verschiedenen Hirnarealen gleichzeitig.
Wahnsinn! Und das Gegenteil davon?
Soziale Isolation. Das ist laut den von ihm analysierten Studien ein erwiesener und signifikanter Risikofaktor für Depressionen und kognitiven Abbau.
Es geht also um die Qualität der Verbindungen, nicht um die Anzahl der Follower auf Social Media?
Ganz genau.
Okay. Diese 4 Bereiche sind also das große Ganze. Lass uns trotzdem noch mal kurz bei der Ernährung einhaken.
Gerne.
Dies Jahr mit 30% fast so wichtig wie Schlaf und Bewegung. Hier hat Jens Bünger ja anscheinend massive Lücken aufgedeckt.
Ja, und er beschreibt ein Paradoxon, das er besonders für den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, als typisch identifiziert hat.
Welches?
Wir sind überernährt und unterversorgt.
Das klingt erstmal widersprüchlich.
Ist es auch. Wir haben volle Kühlschränke, aber unserem Gehirn fehlen auf zellulärer Ebene entscheidende Mikronährstoffe.
Moment mal, bei den Vitaminen dachte ich immer, wir wären durch unsere Ernährung eigentlich ganz gut abgedeckt. Wie kommt Bünger zu dem Schluss, dass die Lücken da so dramatisch sind?
Er hat sich die offiziellen Ernährungsberichte dieser Länder angesehen und die Zahlen sind wirklich ernüchternd.
Gib mal ein Beispiel.
Nehmen wir Folsäure, ein B-Vitamin. Extrem wichtig für die Zellteilung, also auch für die Gehirnfunktion. Seine Recherche zeigt, in Österreich unterschreiten bis zu 73% der Frauen und 58% der Männer die Empfehlungen.
73%? Das ist ja gigantisch.
Ja, in der Schweiz erreicht laut der zitierten Berichten keine einzige Altersgruppe die nötige Menge. Bei Vitamin D ist es noch extremer, das wird über die Nahrung fast gar nicht erreicht.
Wir verhungern sozusagen an vollen Töpfen.
Ja, das trifft es ziemlich gut.
Und er macht das ja auch sehr konkret an den Lebensmitteln fest, die wir essen oder eben nicht essen.
Genau, er hat eine Art Top 5 für das Gehirn aus der Studienlage extrahiert und der Realität gegenübergestellt.
Was gehört da dazu?
Fetter Seefisch wegen Omega-3, Beeren wegen der Antioxidantien, Nüsse für Vitamin E, grünes Blattgemüse für die Folsäure und Vollkornprodukte.
Und das Muster ist überall das Gleiche, nehme ich an.
Überall das Gleiche. Die empfohlenen Mengen werden im Durchschnitt bei weitem nicht erreicht. Wir essen im Schnitt nur die Hälfte des empfohlenen Fischs und nur 15% der Frauen und 7% der Männer schaffen überhaupt die bekannte 5-am-Tag-Regel.
Puh. Okay. Eine Mainz-Diät, die er als Goldstandard beschreibt, klingt gut in der Theorie.
Mhm.
Aber geht Bünger in seinen Recherchen auch darauf ein, wie man das im Alltag mit Job und Familie umsetzen soll? Das klingt nach einem ziemlichen Aufwand. Ich muss zugeben, bei der Handvoll Nüsse pro Tag scheitere ich schon regelmäßig.
Das ist genau der Punkt, an dem seine persönliche Mission ansetzt.
Aha.
Er hat diese ganzen Daten ja nicht gesammelt, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern weil er nach einer fundierten, aber eben auch praktikablen Lösung gesucht hat. Sein Antrieb war, so schreibt er selbst, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Den Hype, um irgendwelche Superfoods auf Social Media zu durchdringen.
Genau das.
Was meint er damit genau? Was ist für ihn der Maßstab?
Für ihn zählen ausschließlich wissenschaftliche Fakten aus Human-Studien.
Okay.
Und er legt sehr klar dar, was für ihn der Goldstandard ist. Eine Studie muss placebo-kontrolliert, doppelblind und randomisiert sein und eine konkret messbare Wirkung nachweisen.
Also nicht nur ein diffuses Wohlgefühl.
Nein, sondern zum Beispiel 30% bessere Gedächtnisleistung nach 6 Wochen Einnahme von Wirkstoff X im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Alles andere ist für ihn Marketinggerede.
Und auf dieser sehr strengen Basis hat er sich dann spezifische Wirkstoffe angesehen, die die identifizierten Lücken füllen könnten.
Exakt. Und er hat eine ganze Liste von Substanzen zusammengetragen, für die es genau solche Studien gibt.
Und da wird's jetzt faszinierend, oder?
Ja, weil das oft Stoffe sind, die wir über die normale Ernährung kaum in der nötigen Konzentration aufnehmen können. Ein Beispiel ist der Extrakt aus dem Löwenmähnenpilz.
Löwenmähne? Okay, habe ich schon mal gehört. Was macht der genau?
Studien deuten darauf hin, dass er die synaptische Plastizität fördert.
Also die Fähigkeit des Gehirns, neue Verbindungen zu knüpfen. Die Basis für alles Lernen.
Ganz genau.
Er nennt auch Spermidin. Das klingt ja erstmal speziell.
Ja, der Name ist gewöhnungsbedürftig, die Wirkung aber umso interessanter.
Und die wäre?
Es wird meist aus Weizenkeimen gewonnen und aktiviert die zelluläre Selbstreinigung, die sogenannte Autophagie. Das ist quasi der Aufräumprozess in den Zellen.
Damit die Nervenzellen länger gesund bleiben.
Richtig. Es sorgt dafür, dass Zellmüll entfernt wird.
Also im Grunde eine Erweiterung der nächtlichen Müllabfuhr, von der wir beim Schlaf gesprochen haben.
Eine sehr gute Analogie. Und er führt es weiter. Safranextrakt zum Schutz der Zellen und zur Balance von Neurotransmittern wie Dopamin und Serotonin. Oder Phosphatidylserin.
Kompliziertes Wort.
Ist aber einfach eine Fettart, die die Zellmembran flexibel hält. Man kann sich das so vorstellen, wenn die Membranen geschmeidig sind, können Signale schneller von einer Nervenzelle zur nächsten springen.
Gedanken kommen buchstäblich schneller an.
Sozusagen.
Und um den Kreis zur Durchblutung zu schließen, die wir bei der Bewegung hatten, hebt er ja auch noch bestimmte Pflanzenstoffe hervor.
Richtig, speziell Kakaoflavanole und Blaubeerantoziane. Für beide gibt es robuste Studien, die nachweisen, dass sie die Durchblutung im Gehirn verbessern.
Also mehr Sauerstoff und Energie in den Denkzentralen.
Genau. Und Bünger hat all diese Erkenntnisse genutzt, um eine praktische Anwendung zu schaffen. Seine Arbeit bei 4T5 Brain und das Produkt Head Start ist letztlich der Versuch, die Wirkstoffe mit der stärksten Evidenz in einer täglichen Formel zu bündeln.
Um die Lücken gezielt zu schließen.
Genau darum geht es.
Fassen wir das mal zusammen. Die umfangreichen Recherchen von Jens Bünger zeigen vor allem eines.
Nämlich?
Die Zukunft unseres Gehirns liegt zu einem viel größeren Teil in unseren eigenen Händen, als wir vielleicht dachten.
Absolut.
Der schleichende Leistungsabfall ab 40 ist kein Naturgesetz, das man einfach so hinnehmen muss.
Ganz genau. Es sind die kleinen täglichen Entscheidungen in diesen entscheidenden Jahren, die den größten Unterschied machen. Und man spürt bei seiner Arbeit, dass die Mission sehr persönlich ist.
Angetrieben durch eigene Familienerfahrungen.
Ja, sein Ziel ist es, Menschen zu helfen, wach im Kopf zu bleiben.
Es geht ihm also nicht nur darum, länger zu leben, sondern darum, klüger zu altern.
Ja, darum, die besten Entscheidungen eben nicht nur mit 35 zu treffen, sondern auch mit 65. Und darum, sein Gedächtnis und damit ja auch ein Stück weit sich selbst so lange wie möglich zu behalten.
Peak Performance trifft auf Prävention.
Das ist die Kombination, die er beschreibt. Die Optimierung der eigenen Leistung im Hier und Jetzt und die intelligente Vorsorge für die Zukunft.
Büngers Arbeit zeigt uns also, was wir in unseren Kopf tun sollten, um ihn zu schützen. Die abschließende Frage für dich lautet also: Wenn dein Gehirn dein allergrößtes Kapital ist, was tust du heute, um es nicht nur zu nutzen, sondern seinen Wert für die Zukunft aktiv zu steigern?